Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören.
Hey, willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Wie du weißt, liegt mir jede einzelne Folge am Herzen. Und ich könnte vermutlich zu jeder Folge sagen, diese Folge ist besonders wichtig, denn sonst würde ich sie ja wahrscheinlich auch nicht so aussuchen, die Themen. Aber ich kann dir sagen, dass diese Folge heute womöglich eine der Top 3 Folgen ist. Wenn du diesen Inhalt heute kriegst und ihn wirklich ernsthaft umsetzt, dann kann ich dir schon fast versprechen, dass sich deine Phobie spürbar verringern wird und dass du dass du dich mit deiner Geschichte und deinen Themen auseinandersetzen musst, dein Leben sich leichter und besser anfühlen wird. Denn wir sprechen heute über das Fundament der mentalen Gesundheit. Diese Methode mildert nicht nur deine Phobie. Sie stärkt dein Immunsystem, verringert dein Demenzrisiko zu 33%, verringert dein Risiko für Depressionen, verlängert nachweislich deine Lebenszeit um 3 bis 5 Jahre, stabilisiert deinen Blutdruck, vermindert dein Risiko für Herzerkrankungen zu 48%, verringert dein Risiko, an Krebs zu erkranken, enorm, schenkt dir wertvolle Lebenskraft und eine powervolle Ausstrahlung. Sie stärkt sogar dein Selbstvertrauen und deine gute Laune und ist dabei wirksamer als Meditation. Und sie steigert deine Willenskraft und gibt dir einen Kreativitätsschub. Ich sag dir, diese eine Sache, sie spart dir wirklich 2 Jahrzehnte intensiver Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, das ist unrealistisch. Es gibt nicht die eine Sache, die all das kann. Und ich sag dir, es gibt sie und sie ist wissenschaftlich extrem gut erforscht. Denn wir alle machen es jeden Tag, nur reicht die Qualität nicht aus, um das alles oben zu erreichen. Ahnst du jetzt vielleicht, was ich meine? Denn das Wunderheilmittel Nummer 1 ist gesunder Schlaf. Schlaf ist sowohl eine Arbeits- als auch eine Erholungsphase für unseren Körper und für unseren Geist. Während wir schlafen, laufen zahlreiche förderliche Prozesse in unserem Körper ab. Dazu gehören Entgiftung, Erholung, Neurotransmitterumbau, Verarbeiten und Festigen von Erinnerungen, Schöpfen und Lernen und körperliche Erholung. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt hörst, was im Schlaf alles passiert und wie krassen Einfluss er auf unseren Lebensverlauf nimmt, findest du es dann nicht auch total krass, dass wir einfach nie aktiv an der Optimierung des Schlafes arbeiten? Also wir nehmen unseren Schlaf einfach so hin, wie er ist, als hätten wir da einfach gar keinen Einfluss drauf. Und anstatt mal das als Projekt zu nehmen oder auch in der Schule vielleicht zu lernen, was braucht es denn für guten, wichtigen, erholsamen Schlaf? Wir haben so viel in der Hand, was das Thema angeht. Aber bevor ich dir jetzt erzähle, wie du deine Schlafqualität optimieren kannst, möchte ich dir gern erstmal ein bisschen Hirnfutter geben und dir erstmal grob erzählen, was da eigentlich so passiert, wenn wir schlafen. Also wir wissen, dass der Schlaf den gesamten Körper beeinflusst. Es gibt also keinen Bereich im Körper, der nicht leidet, wenn deine Schlafqualität schlecht ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich meine Schlafqualität? Mal eine ganz einfache Frage. Wann bist du das letzte Mal morgens aufgewacht und hast dich ausgeruht und bereit für den Tag gefühlt? Wie häufig schläfst du direkt ein, ohne in Gedankenkarussell zu geraten? Wie oft schläfst du durch? Wie gut kannst du dich runterregulieren, wenn dein Nervensystem Alarm schlägt? All diese Dinge geben dir Auskunft darüber, wie du schläfst. Und ich würde jetzt mal meinen Arsch darauf verwetten, dass mindestens 7 von 10 Personen, die hier gerade zuhören, keinen vernünftigen Schlaf haben. Deshalb lass uns mal genauer anschauen, was da so passiert. Unser Wach- und Schlafrhythmus wird stark durch den Cortisol- und Melatonin-Peak beeinflusst. Morgens nach dem Aufwachen steigt der Cortisolspiegel, das ist unser Stresshormon, an und erreicht so gegen 9 bis 10 Uhr seinen Höhepunkt. Es ist also sinnvoll, zu dieser Uhrzeit Aufgaben zu erledigen, die große Wachheit erfordern. Ab circa 18 Uhr steigt im besten Fall der Melatoninspiegel an, also das ist Melatonin, ist unser Schlafhormon, der uns dann auf das Schlafen vorbereitet. Es gibt aber einige Dinge, die die Ausschüttung von diesem Hormon negativ beeinflussen. Wenn du zum Beispiel morgens direkt Koffein zu dir nimmst, dann stellt dein Körper die eigene Cortisolproduktion ein. Auf der anderen Seite produziert er aber Unmengen an Cortisol, wenn du abends den Laptop, das Handy oder den Fernseher benutzt. Denn das blaue Licht in diesen Geräten trägt dazu bei, dass Cortisol anstatt Melatonin gebildet wird. Melatonin brauchst du aber, um entspannt ein- und vor allen Dingen auch durchschlafen zu können. Also wenn du nicht durchschlafen kannst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dein Melatoninspiegel zu niedrig ist. Melatonin und Cortisol sind Hormone, die gebildet werden von unserem Körper aufgrund von Neurotransmittern im Gehirn. Und Neurotransmitter wiederum bilden wir ganz grob gesagt durch die Aufnahme von der passenden Nahrung, durch das richtige Maß an Bewegung, durch die Dinge, die uns in unserem Leben Sinn und Freude ergeben. Und das Ganze ist natürlich etwas ein bisschen komplexer, aber das sind so definitiv die Bereiche, die Produktion sehr stark beeinflussen und somit auch unseren Schlaf sehr stark beeinflussen. Dein Körper besteht einfach aus 1000 Zahnrädern, die alle ineinander greifen und alles kann alles verändern. Deshalb bin ich ja auch so sehr von einem ganzheitlichen Heilungsansatz überzeugt. Du kannst nicht nur zur Therapie gehen, dir jede Woche das von deiner Seele reden, was da jetzt gerade aktuell da ist, und trotzdem aber ungesund schlafen, dich nie bewegen oder dich viel zu viel bewegen, also nie in der Entspannung sein, dich jeden Tag super ungesund ernähren und erwarten, dass dein Nervensystem, dass dein Körper total entspannt ist. Also vielleicht sind ein paar Dinge aus deinem Kopf raus, aber trotzdem geht es deinem Körper halt nicht gut. Deswegen bin ich so ein Fan, alles zu betrachten und alles in die Heilung mit einfließen zu lassen. Ich möchte nun aber etwas genauer auf unser Gehirn im Schlaf eingehen. Wenn du jetzt gerade merken solltest, dass es anstrengend wird, sich diese ganzen Informationen reinzuziehen, lass los. Atme ein paar Mal ganz tief ein und aus und du wirst danach wieder klarer dabei sein. Glaube mir, diese Folge ist so wichtig, du kannst sie locker 2 bis 3 Mal anhören und wirst immer wieder etwas Neues für dich mit rausnehmen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass unser Gehirn gewisse Gehirnwellen aussendet. Du musst dir vorstellen, das menschliche Gehirn besteht aus etwa 80 Milliarden Nervenzellen. Das sind die sogenannten Neuronen. Und diese Neuronen vernetzen sich und kommunizieren miteinander mit Hilfe von elektrischen Impulsen. Und jeder Impuls erzeugt winzige elektromagnetische Wellen. Und das kann man in einer Frequenz messen. Und zwar in der Frequenz Herz. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Diese unterschiedlichen Hirnwellenmuster lassen sich messen und sind bereits schon ganz cool erforscht worden. So hat man zum Beispiel festgestellt, dass die Hirnwellen Informationen darüber geben, in welchem Bewusstseinszuständen sich der Mensch befindet. Du könntest also zum Beispiel anhand eines EEGs sehen, wenn jemand in einer tiefen Meditation ist. Dieses Experiment macht man sehr, sehr gerne mit den Mönchen, weil das da sehr, sehr schön zu sehen ist. Je intensiver das Gehirn aktiv arbeitet, desto stärker sind auch die Impulse und Schwingungen der Nervenzellen. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Ich stelle dir jetzt die wichtigsten Gehirnfrequenzen vor. Du musst sie dir nicht merken, aber es ist gut, wenn du sie mal gehört hast. Die erste Frequenz, die ich dir vorstelle, ist Beta. Beta ist die Gehirnfrequenz, in der wir arbeiten, Also ist die Frequenz, in der wir uns die meiste Zeit am Tag befinden. Wir in unserer schnellen Welt befinden uns in dieser Frequenz häufiger, als wir eigentlich sollten, denn sie ist sehr anstrengend und lässt dich nicht mehr zur Ruhe kommen. Die nächste Frequenz ist Alpha. Alpha ist ebenfalls eine Wachfrequenz. In dieser Frequenz tanzen und visualisieren wir. Hier fließt ganz viel Kreativität und Leichtigkeit und sie fühlt sich lässig, aber wach an. Die nächste Frequenz, die für uns auch sehr, sehr spannend ist, ist Theta. Theta ist die Frequenz, in die wir kurz vorm Schlafen und kurz nach dem Aufwachen gehen. Also man kann sagen, Theta ist das Tor zwischen deinem Bewusstsein und deinem Unterbewusstsein. Der Grund, warum du also vor dem direkten Einschlafen in ein Gedankenkarussell verfällst, ist, dass du deine Gehirnwelle von Beta oder Alpha in Theta wechselst und dadurch all die ungelösten Dinge aus deinem Unterbewusstsein aufklappen. All die Dinge, die wir über den Tag hinweg dort immer wieder runtergedrückt haben. Also alles, was für dich noch offen ist, wird dir gegebenenfalls vor dem Schlafen oder direkt nach dem Aufstehen einfach nochmal präsentiert. Weil du musst dir das so vorstellen. Dein Gehirn ist bestrebt, Antworten zu finden. Ja, also es ist eine Antwortmaschine. Frage, Antwort, Aufgabe, Antwort. Und es gibt Dinge, auf die haben wir nicht eine direkte Antwort. Ja. Soll ich mein Kind an der Schule XY anmelden oder lieber an der anderen Schule? Wenn du darauf keine direkte Antwort findest und jetzt gerade aber keine Zeit hast oder dir keine Zeit nimmst, dich mit dieser Information auseinanderzusetzen, rutscht diese Information in dein Unterbewusstsein, quasi wie so eine offene Schleife, in der Absicht, dass du dich später drum kümmern kannst. Und dein Gehirn wird dir genau dann, wenn du nämlich von deiner Wachfrequenz in deine Theta-Frequenz wechselst, diese Dinge präsentieren. Ja, das sind all die Dinge, auf die du noch keine Antwort oder keine zufriedenstellende Antwort gefunden hast. Und somit fällt einem manchmal etwas Lapidares ein, wie ich muss morgen noch das und das und das machen. Es reicht dann, wenn du es einfach aufschreibst. Ja, dann ist es auch im Gehirn wie erledigt. Oder es können natürlich auch größere Themen sein, die dich einfach immer wieder beschäftigen. Das Problem an der Geschichte ist, dass wenn diese offenen Themen auftreten, dass dich das stresst. Und das wiederum schüttet Cortisol aus. Und wie du ganz am Anfang ja gemerkt hast, hindert dein Cortisolspiegel am Abend die Melatoninproduktion und das wiederum hindert daran, dass du gut einschlafen bzw. dass du vernünftig tief durchschlafen kannst. Also all diese kleinen Themen, auch wenn die ganz unbedeutend sind, können dich tatsächlich an gutem Schlaf hindern. Ganz, ganz spannende Frequenz, finde ich. Also krass, was der Körper da einfach alles so von sich aus steuert. Die letzte Frequenz, die ich mit dir besprechen möchte, ist Delta. Denn das ist deine Tiefschlaffrequenz. In dieser Frequenz findet Regeneration und Heilung statt. Und je länger und tiefer du dich in Delta befindest, desto mehr Heilung findet statt, ohne dass du irgendetwas aktiv tun musst. Also hier erholst du dich von den Geschehnissen am Tag. Deine Erinnerungen werden hier strukturiert und verarbeitet, dein Nervensystem resettet sich, deine Hormone regulieren sich und ich verspreche dir, wenn du es schaffst, deine Delta-Phase zu intensivieren, wirst du weniger Probleme zu lösen haben. Denn tatsächlich macht dein Körper das für dich, wenn du schläfst. Eigentlich krass, oder? Also ich denke, dass dir spätestens jetzt klar ist, warum dein Schlaf so wichtig ist. Wenn du weniger Angst empfinden möchtest und dich leichter und freier fühlen möchtest, ist jetzt die große Frage, was kannst du tun? Wenn dich das Thema jetzt wirklich total interessiert und du etwas tiefer einsteigen möchtest, dann gibt es ein ganz, ganz tolles Buch von Professor Dr. Med Matthew Walker. Das große Buch vom Schlaf heißt das. Und da bekommst du wirklich ganz, ganz detailliertes Wissen rund um deinen Schlaf. Sehr, sehr gutes Buch, sehr hilfreich. Ich möchte dir aber jetzt schon einmal die wichtigen Basispunkte zur Verbesserung deines Schlafs nennen. Fangen wir an mit 8 Stunden Schlaf. Jeden Tag. Jeden Tag. Da wird nicht drüber gestritten. Klar, wenn du jetzt Mama oder Papa bist, eines kleinen Kindes, I feel you. Aber wir sollten versuchen, jede Nacht 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Das heißt, wir müssen früher ins Bett, Leute. Wir müssen früher ins Bett. Und dann kommen einige Stimmen, die sagen, ja, aber ich kann ja gar nicht direkt einschlafen, ich liege dann noch Stunden wach. Was helfen kann, ist, oder was nachweislich hilft tatsächlich, sind feste Schlafenszeiten. Das machen wir bei den Kindern auch. Da sind Routinen ganz, ganz wichtig. Und wir Erwachsene glauben, dass all die Dinge, die für unsere Kinder gut sind, für uns nicht mehr zählen, weil wir jetzt erwachsen sind und wir können bis spät in die Nacht Netflix schauen. Aber auch diese Dinge tun uns total gut. Ja? Regelmäßige Schlafenszeiten, immer wieder zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit wieder aufstehen, regelt deinen Schlaf wirklich sehr, weil dein Körper hat eine innere Uhr und kann sich dadurch darauf einstellen, wann er Cortisol und wann er Melatonin produzieren soll. Dann muss er nicht jeden Tag quasi auf gut Glück gucken, wie er das für dich jetzt ausschüttet. Das nächste, was du machen kannst, ist deine Schlafumgebung zu gestalten. Möglichst kalt schlafen. So dunkel wie möglich schlafen. Also ich schlafe tatsächlich mittlerweile wirklich mit Schlafmaske, einfach weil es immer ein bisschen hell ist durch das Nachtlicht der Kinder, die das brauchen, um den Weg halt zu unserem Schlafzimmer zu finden. Und ich habe mir eine aus Seide geholt, damit die super bequem ist und eine, die größenverstellbar ist. Wirklich hat einen krassen Unterschied gemacht. Ja. Essen spätestens bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen. Also wirklich direkt vor dem Schlafengehen zu essen, ist keine gute Idee, weil du einfach verdaust, weil dein Körper auch dann im Arbeitsmodus ist. Ja. Das Gleiche gilt mit Trinken. Ja. Versuche deine große, also wir sind ja Meister da drin, den ganzen Tag über total wenig zu trinken und dann am Abend all das aufzuholen, was wir irgendwie verpasst haben. Das solltest du wirklich, wirklich, wirklich umstellen. Versuche bis 16 Uhr das meiste zu trinken, was du brauchst und danach das abflachen zu lassen, damit du halt einfach nicht auf Klo musst. Ja? Geräte abschalten. Jetzt kommt ein bisschen Aluhut-Theorie. Ich stelle nachts zum Beispiel komplett den Strom in meinem Zimmer ab. Das geht durch Smart Home, kann ich das ganz gut machen, einen eigenen Schalter dafür, um einfach nicht auf irgendwelchen Frequenzen, Stromfrequenzen zu schlafen, die meinen Körper beeinflussen. Das Gleiche gilt natürlich unbedingt fürs Handy, vielleicht auch für gewisse Wecker. Ich mache es so, dass ich mein Handy immer auf den Flugzeugmodus stelle und das wirklich auf der Türschwelle hinlege zu dem nächsten Raum. Also bei mir ist es das Badezimmer und möglichst weit weg vom Bett haben. WLAN ausschalten, ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt so wie ich ein Kontrollthema damit hast, weil du sagst, boah, ich muss doch im Notfall nachts erreichbar sein, mag ich dir das gute alte Festnetztelefon ans Herz legen. Und es den Menschen zu geben, bei denen du dich sorgst, dass ihnen nachts was passieren könnte, das hilft dir, so ein bisschen Kontrolle abzugeben, zu sagen, okay, es ist immer noch Kontrolle, aber es hilft dir zumindest schon mal zu sagen, wenn wirklich was ist, ich bin erreichbar, dafür brauche ich nicht mein Handy am Dreck neben mir liegen haben. Es hilft übrigens auch, das Handy so weit wegzulegen zum Aufstehen, damit du nicht 1000-mal snoost, weil das Snoosen ist wirklich auch ganz, ganz übel. Du bist danach richtig fertig, total platt und dein Tag startet ganz anders. Wenn das Handy aber schon 6 Schritte weit weg von deinem Bett liegt und du schon aufgestanden bist, dann ist es schon eine größere Überwindung, auf Snooze zu drücken und wieder sich ins Bett zu legen. Mir auch schon passiert. Aber ja, man muss sich gucken, dass man sich selber ein bisschen austrickst. Sport ist tagsüber gut, sehr, sehr gut, aber bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen. Das heißt, in den letzten 3 Stunden am Abend solltest du nicht noch ein Workout machen, was dich aufputscht. Du sollst auch nicht mehr kalt duschen gehen zum Beispiel. Das ist eher für den Morgen geeignet, sondern eine warme Dusche kann richtig schön, also ein leichter Spaziergang und eine warme Dusche sind perfekt für den Abend. Kein Alkohol, das hindert einfach deine Erholung und deine Entgiftung komplett. Ja? Auch da ist dein Körper dann wieder sehr beschäftigt damit, das Ganze zu verstoffwechseln. Und jetzt kommt ein Punkt, wo viele vielleicht denken, oh Gott, kein Koffein bis 10 Stunden vor dem Schlafen. Also wenn du wirklich dich wieder leichter, kreativer, produktiver fühlen willst und brauchst du gesunden Schlaf und dafür lohnt es sich, das einzuhalten. Glaubt mir, mittlerweile schmeckt man das nicht mehr, ob der Kaffee Koffein hat oder nicht. Die sind so, 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 so gut. Man kann sich an alles gewöhnen. Versprochen. mindestens eine halbe Stunde vor ins Bett gehen, keine Bildschirmzeit mehr, kein blaues Licht mehr konsumieren, kein Netflix und auch kein Handy und kein Tablet. Das wäre optimal. Und du kannst das natürlich auch unterstützen mit ätherischen Ölen, wie Lavendel zum Beispiel. Oder es gibt auch so einen Schlaftrunk mit Baldrian, Lavendel, Hopfen oder auch Vanille und Mandel. Das kann dir alles beim Schlafen helfen. Ein letzter Punkt, der deinen Schlaf wirklich auch sehr, sehr gut beeinflussen kann, ist, deine kognitive Last zu reduzieren. Also Stichwort Mental Load. Versuche, deine Entscheidungen am Tag zu reduzieren. Ja? Essenspläne. Beschäftige dich nicht den ganzen Tag damit, was koche ich heute, sondern mach das einmal fix. Ja? Oder du frühstückst einfach jeden Morgen das Gleiche. Dann brauchst du dir nicht Gedanken darüber machen. Du kannst gerne, wenn es möglich ist, dein Frühstück auch schon am Abend vorbereiten. Oder deine Klamotten rauslegen oder ganz genaue Morgenroutinen können dir dabei helfen. Alles, was du nicht entscheiden musst, nimmt dir eine Last, eine mentale Last von den Schultern tatsächlich. Das bringt dir Klarheit und Leichtigkeit, kann einziehen. Und ein letzter Punkt, der zu dieser kognitiven Last dazugehört, also um sie zu reduzieren, sag öfter mal Nein. Sag nicht bei allem Ja und ärger dich danach. Warum habe ich jetzt Ja gesagt? Trau dich. Trau dich, es passiert nichts danach. Und selbst wenn etwas passieren sollte, wenn ein Mensch entscheidet, weil du eine gesunde Grenze gezogen hast, sich von dir zu entfernen, dann war das ein Mensch, der vermutlich davon profitiert hat, dass du keine Grenze hattest. Ist dieser Mensch das wert, dass du dich permanent überstresst? Alle Menschen, für die es sich lohnt, seine Grenzen zu übergehen, die verstehen das, wenn du Nein sagst. Die können milde mit dir sein. Die können liebevoll mit dir sein. Ja, also das sind tatsächlich ganz, 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 ganz viele Dinge, die du ausprobieren kannst, um deinen Schlaf tatsächlich zu verbessern. Und ich habe sie ausprobiert. Ich habe sie alle ausprobiert. Sie funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Also ich merke einen enormen Unterschied. Ich halte es nicht immer ganz konsequent durch, aber weitestgehend mittlerweile. Und es macht wirklich einen Riesenunterschied. Zum Schluss dieser intensiven Folge möchte ich dir gerne ein paar Fragen zum Reflektieren mitgeben. Wenn du kannst, jetzt gerade, schreib gerne mit. Hast du einen schönen Schlafplatz? Hast du einen schönen Schlafplatz? Fährst du rechtzeitig alle Aktivitäten runter? Was ist der letzte Input, bevor du einschläfst? Glaubst du, dass du damit in Frieden und in Ruhe einschlafen kannst? Hast du mindestens 8 Stunden Schlaf oder gibt es eine Möglichkeit, für ausreichend Schlaf zu sorgen? Falls du jetzt Mama oder Papa von kleinen Kindern bist, ich weiß, das ist nicht so einfach. Ja, ich habe das selber durch. Es gibt gewisse Phasen, da ist es unmöglich, an Schlaf zu kommen. Du hast deine Schlafmenge womöglich nicht in deiner Hand. Aber du kannst trotzdem dafür sorgen, dass die Stunden, die du an Schlaf bekommst, qualitativer werden. Also lass dich nicht davon entmutigen und sag jetzt einfach, okay, ich habe ein kleines Kind, ich mache einfach nichts davon, weil ich schlafe zu wenig. Glaub mir, wenn du diese Dinge umsetzt, dann wird deine Schlafqualität steigen und du wirst trotzdem erholter sein. Also gerade für dich ist es eigentlich noch wichtiger, all diese Dinge zu tun und zu beherzigen, damit du einfach qualitativ guten Schlaf bekommst. Und das solltest du auch, denn niemandem ist geholfen, wenn du wie ein gereizter Zombie durch den Tag dich schleppst und dein Nervensystemzustand ist bei dem Großziehen von Kindern wirklich enorm wichtig. Denn das Nervensystem deines Kindes muss erst noch lernen, sich zu regulieren. Und das lernt es von deinem System. Befindest du dich also permanent im Kampf- oder Fluchtmodus, wird dein Kind sich diesen Modus sehr, sehr gut aneignen. aber nicht lernen, wie es sich selbst gut regulieren kann. Kümmerst du dich also um dich, kümmerst du dich gleichzeitig um alle Lieben um dich herum, denn eure Nervensysteme kommunizieren permanent. Das nenne ich mal Win-Win. Ein guter Tipp noch für alle Eltern, den ich da an der Stelle noch platzieren möchte, ist, wechselt euch ab. Mein Mann und ich, wir haben das in der Phase, wo es wirklich schlimm war, haben wir das so gemacht, dass wir uns abgewechselt haben. Also unsere kleine Tochter Flora hatte enorme Schlafstörungen. Die hat wirklich ganz viel geschrien in der Nacht. Es gab keine Nacht, an der wir ansatzweise mal mehr als 4 Stunden Schlaf bekommen haben. Und wir haben uns abgewechselt in der Zeit, dass wir uns den Wecker auf alle 4 Stunden geschlafen haben und der andere hat wirklich quasi die Ohren zu, die Türen zugemacht, hat 4 Stunden geschlafen und danach war der andere dran. Wenn es nicht ganz so extrem ist wie bei uns damals, sondern einfach nur ein bisschen schwierig, 1-2 Mal die Nacht quasi wach wird, dann kann es auch total erholsam sein zu sagen, man wechselt sich die Nächte ab, ja. Wir haben das so gemacht, dann haben die Kinder im Elternbett geschlafen, mit einem Elternteil zusammen und der andere hat dann im Kinderbett geschlafen zum Beispiel. Schaut einfach, dass ihr euch immer wieder den Raum gegenseitig gebt, schlafen zu können. Das ist das Wichtigste. Es wird nicht nur die Beziehung zu dir selber verändern, es wird auch die Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin verändern, es wird das ganze Familiensystem verändern. Glaub mir, wenn Schlafmangel vorhanden ist, ist es wirklich, wirklich, wirklich uncool. Es geht in jeden Lebensbereich rein, auch in die Arbeit, in deine Konzentrationsfähigkeit, auch in die Quote, also wie oft du Fehler machst quasi, weil du dich nicht konzentrieren kannst. Ja, es ist wirklich so, so lohnenswert, sich diesem Thema anzunehmen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen motivieren. Lass mir sehr, sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da, wie dir die Folge gefallen hat. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne mehr bei Instagram schreiben. Hey, ich habe deine Folge gehört. Das freut mich immer so, 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 so sehr. Weil dann weiß ich, dass das ankommt, was ich hier mühsam oder mit ganz viel Mühe produziere. Genau. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und hör dir die Folge ruhig noch 2-3 Mal an, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du in der Kürze der Zeit für dieses wichtige Thema bestimmt was verpasst hast. Bis zum nächsten Mal.